ARD.
ARD Audiothek. Es ist ein Mittwoch, das heißt Sucht und Süchtigzeit, euer wöchentlicher Podcast rund ums Thema Abstinenz. Warum spreche ich so cool? Weil ich mich sehr freue. Okay. Mein Name ist Hagen Decker und ich begrüße neben mir John Cook.
Ja, schönen guten Tag. Tag, Herr Decker. Warum freust du dich denn so?
Befindlichkeit. Ich habe einen Mietvertrag gestern unterschrieben und habe tatsächlich ein paar Tränen verdrückt, weil das ja ein ganz neues ganz neuer Moment in meinem Leben ist, dass ich mal wieder ja eine Wohnung selber miete. Und der Vermieter hat natürlich meinen Namen gegoogelt und es gab mehrere, also wenn man heutzutage ist es ja nicht so einfach, eine Wohnung zu bekommen, gerade in Berlin, auch zu dem Preis, den man vielleicht zahlen kann. Und er meinte so, ja, aber ich sucht und süchtig. Und wie läuft's denn mit der Abstinenz? Und der wusste natürlich, dass ich auch noch Schulden habe. Also er wusste eigentlich alles. Man kann ja sehr viel nachlesen über uns. Und er hat halt gesagt, weißt du, Hagen, mir haben im Leben auch 3-4 Leute mal eine Chance gegeben und ich gebe dir jetzt eine. Und das fand ich, das hat mich total berührt. Denn es hätte sicherlich andere Mieter, Interessenten gegeben, die keine Drogenvergangenheit haben oder eine Abhängigkeitserkrankung, wo man immer nie weiß, wie sehr kann man diesen Leuten vertrauen. Das ist ja auch so in der Gesellschaft. Wer die Sendung länger hört, weiß auch, wie lange ich gestruggelt habe und immer noch tue, täglich abstinent zu bleiben. Die Sucht ist ein Teufel in meinem Kopf. Und dass der Weg der Ehrlichkeit jetzt auch in sich in sowas materialisiert hat mit so einem Mietvertrag. Ja, liebe Grüße an denjenigen und ich bin einfach sehr, sehr glücklich und auch liebe Grüße an meine Freundin, mit der ich da jetzt zusammenziehe. Es gab Momente vor ein paar Monaten, da war das alles weit weg, ja, meine Kinder wieder zu sehen, aufzuwachen und vielleicht nicht als erstes an Kokain zu denken. Und auf diesem Weg befinde ich mich jetzt, dass ich versuche weiter abstinent zu leben und darüber bin ich sehr dankbar und das war so meine letzte Woche, John, und ich bin wirklich glücklich.
Da kommen so langsam alle Puzzlestücke an Menschheit wieder in dein Leben, so an Menschlichkeit, meine ich.
Ja, wir wissen, wir müssen weiter achtsam sein, aber es war, alter Schwede, so ein harter Kampf die letzten 2 Jahre clean zu bleiben, aber auch eben mit der Schuld umzugehen, mit den Leuten, die man verarscht hat und dass so jemand einem dann eine Chance gibt, obwohl er mich 3-mal trifft, mich gegoogelt hat, das hat mich doch sehr emotional, also mich sehr berührt, dass dann diese Chancen dann auch vielleicht vom Leben auch wieder zurückkommen, wenn man versucht, die Dinge richtig zu tun.
Auf jeden Fall. Bei mir ist ja, ich habe auch vielleicht bald eine Chance, was Cooles zu machen. Ich habe dir das vorhin erzählt im Autohagen, noch so ein Nebenprojekt, wo auch mir jemand noch mal eine Chance gibt im Prinzip.
Stimmt.
Aber dazu dann, bei Zeiten mehr. Aber es freut mich sehr für dich, Hagen.
Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Wir waren viel unterwegs zusammen die letzten Tage. Da geht's mir eigentlich immer gut so. Da bin ich immer ganz stabil und gerade die Erfahrung auch so mit der Community, sind halt immer nochmal stabilisierend. So, war das richtig gut. Aber ich bin vor allem aufgeregt wegen heute oder freue mich sehr auf heute.
Dann starten wir mal.
Ja, genau. Wir haben nämlich einen Gast hier und zwar Samra.
Jo, wie geht's dir? Was geht
ab? Mir geht's gut. Was geht ab? Danke. Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst, woher man dich kennt.
Ja, Mann, sehr gerne. Mein Name ist Samra. Ich bin Rapper. Ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus Berlin. Und ja, Mann, ich mache seit 7-8 Jahren kontinuierlich Musik und lebe davon. Und war auch drogensüchtig. Manche werden das aus meiner Musik schon wissen. Die Hardcore-Fans oder auch Leute, die überhaupt mal meine Musik gehört haben, wissen, okay, Samra war mal ein Typ, der Drogen genommen hat. Und ja, Mann, ich habe den Hagen, im Nachtcafé damals gesehen. Ich war so zu Hause, lag auf der Couch und habe Fernseher geguckt und habe dann dieses Interview beziehungsweise diese Stammcafé-Runde da gesehen. Und hab mich irgendwie angesprochen gefühlt und hab den random einfach so bei Instagram eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, ey, voll cool, dass du clean bist, zieh weiter durch und so.
sehr liebe Nachricht, danke.
Ja, Mann.
Ja, wir haben uns sehr gefreut.
Ja, ja. Mann. Und ich war ja selber übelst krass auf Drogen. Mhm. Und ich weiß, wie schwer der Weg ist, beziehungsweise wie schwer das ist überhaupt. Er hat gerade was Schönes gesagt, aufzustehen und nicht an Kokain zu denken. Mhm. Und ja, Mann, seitdem ich mein Leben so fahre, chill ich auch gerne mit Menschen, die so sind, beziehungsweise die selber Erfahrungen gemacht haben wie ich. Und deswegen haben wir uns heute hier auf Mittwoch getroffen und quatschen heute mal ein bisschen.
Ja, sehr gut. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr.
Ja, Mann, danke auf jeden Fall erstmal für die Einladung.
Ja, ey, danke, dass du da bist. Genau, vielen Dank. Du bist ja, ich habe gelesen, du bist in Lichterfelde groß geworden, wa?
Genau. Ich bin in Berlin-Neukölln geboren, im Neuköllner Krankenhaus und bin in Berlin-Lichterfelde groß geworden. Lebe da jetzt seit 29 Jahren, früher in der Thermometersiedlung. Mhm. Das ist so Plattenbauviertel, wo so ganz viele verschiedene Nationalitäten sind. Und ja, Mann, da bin ich groß geworden.
Lebst immer noch da?
Und ich lebe immer noch in Lichterfelde.
Jetzt wahrscheinlich Lichterfelde West, oder?
Ja, so mäßig, so mäßig Zehlendorf, also die Ecke. Und ja, Mann, ich will da einfach nicht wegziehen, weil irgendwie hat mich das sehr geprägt, wo ich groß geworden bin. Ich erinnere mich sehr gerne an meine Kindheit, auch wenn die nicht immer besonders blühtend war, aber ich mag das dort sehr, sehr gerne.
Wie war, wenn wir mit der Kindheit, also wir müssen jetzt nicht ganz früh einsteigen, aber hast du Erinnerungen daran, wann du das erste Mal auch mit Drogen zum Beispiel in Kontakt gekommen bist? Also war das sehr, sehr früh oder war das generell in der Gegend da irgendwie was?
Ich hab früh Zigaretten geraucht und irgendwie, also das werde ich auch nicht vergessen, ich glaube, in meinem 13. Lebensjahr war Silvester und ein Kumpel hatte eine Wodka-Pulle und wir sind da so in so einen Keller rein und haben da die Wodka-Pulle ausgesoffen, damit die Großen nicht sehen, wie wir Alkohol trinken oder erste Mal Rausch. Für mich war das auch so, oh, was macht das jetzt, wenn ich jetzt betrunken bin? Und da habe ich das erste Mal Alkohol getrunken gehabt und Shisha haben wir da auch geraucht. Das war damals noch, also es war richtig im Trend. So, das war so neu, das Wasserpfeife und so, das haben so die Älteren geraucht und so. Und dann habe ich mal Wasserpfeife geraucht, aber so Kokain, Marihuana und so, das kam alles bei mir sehr, sehr spät. Ich habe auch nie irgendwie so Interesse an Drogen gehabt, auch wenn so die Älteren gerne gekifft haben und so. Und ich habe das auch gerne gerochen oder ich wusste, okay, das ist Gras, was die rauchen. Mhm. Aber ich hatte nie so, okay, ich muss jetzt auch kiffen, sondern das kam irgendwie durch die Musik. Bin ich in so ein Raster gefallen, wo man in Kreise kam, beziehungsweise so Nächte durchgemacht hat, wo sehr viele dann Marihuana geraucht haben im Studio und ich habe dann so gesehen, okay, ey, die sind voll cool drauf. Da habe ich gesagt, ey, lass ich mir auch vom Joint ziehen. Dann habe ich angefangen, Gras zu rauchen. Und aus Gras wurde irgendwann das und aus das wurde irgendwann das. Und dann war ich irgendwann im Teufelskreis. Und hätte auch ehrlich gesagt, das muss ich auch dazu sagen, nie gedacht, dass ich irgendwie da rauskomme. Also in den Momenten, wo man Drogen nimmt, denkt man, man kommt da niemals raus. Das sind dann auch so Down-Momente. Oder auch wenn du kurz mal diesen Glückskick hast, denkst du trotzdem, du kommst da nie raus. Oder der Glückskick gefällt dir so krass, du willst da nicht raus. Ja. Und wenn du down bist, denkst du, du kommst da eh niemals raus. Ja. Und ey, sag niemals nie. Ich habe auch damals gesagt, ich werde niemals Kokain ziehen. Ich habe das dann leider mal gemacht. Ja, Mann, ich habe es aber auch zum Glück wieder rausgeschafft. Und das,
ich will noch mal ein bisschen zurückgehen.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch an euch, Alter. Ja.
Danke dir.
Ich will noch mal ein bisschen zurückgehen. Du hast gerade gesagt, dann habe ich angefangen, Musik zu machen. Ich würde mal fragen, wann hast du dich zum ersten Mal für Beats interessiert, für Reime? Mhm. Wie ging das eigentlich los? Wie war dein erster Kontakt mit Musik? War das überhaupt Hip-Hop? War das andere Musik?
Nein, das...
Und wie würdest du deine Leidenschaft für Musik beschreiben?
Ja,
das... In der frühen Jugend
schon. Ja, voll easy. Ja. Ich habe schon so mit 8, 9 angefangen Rap zu hören und so.
Savage dann?
Ja, so Savage, Bushido, muss man auch ehrlich sagen, auch wenn ich den nicht so mag. Und Sido natürlich. Damals habe ich meinen Blog gehört und dachte so, Alter, das muss man auch machen. Das ist überkrass, das muss man auch machen und so. Und dann so mit 11, 12 war ich erstmal im Studio. Ich hatte damals alte Kumpels, schöne Grüße. Ich habe die jahrelang nicht mehr gesehen, auch nicht gehört. Das, der ist Seifu und Brutus Brutalos. Vielleicht sagen euch die Namen was. Die haben so früher Anabolika-Musik gemacht und die hatten ein Studio, die kamen aus meiner Gegend. Dann sind die mir so über den Weg gelaufen. Ich war so 12, früher übelst frech. Da hab so gesagt, ey, ich kann auch rappen. Ich komme ja aus Freestyle, ich kann so sehr einfach random los anfangen zu rappen und das reimt sich. Oder ich diss dann jemanden und battle dann jemanden. Und die so, ja, rap mal. Dann habe ich so gerappt und ich so, ja, und wohin geht ihr so? Ich bin denen dann so hinterhergelaufen zur Bushaltestelle, werde ich nie vergessen. Die sagen, ja, wir gehen ins Studio. Ich so, ich will mitkommen und so. Ja, wir müssen erstmal deinen großen Bruder fragen. Dann haben die so meinen großen Bruder gefragt und dann bin ich mit ins Studio. Und so habe ich angefangen, das erste Mal Songs aufzunehmen. Und dann habe ich das so ein paar Jahre gemacht und dann habe ich so gedacht, ey, ich mache einfach die Schule zu Ende und irgendwie ist alles scheiße und vielleicht gehe ich einfach zum Bund oder so. Das war damals so die Intention von meinem Leben. Da habe ich gesagt, nein, ich gehe nicht zum Bund, ich rap weiter und so, weil die Leute meinen immer, ich habe voll die gute Stimme. Und dann irgendwann hat der Weg eingeschlagen, habe ich die Person kennengelernt, dann mit der Person Musik gemacht und dann irgendwann war ich irgendwie ein Star. Aber das Traurige an der ganzen Sache ist, ich bin Star gewesen, bin immer noch Gott sei Dank irgendwie ein Star, aber ich habe dieses erste Mal Star sein erlebt im Rausch. Und das hat mir sehr viel weggenommen. Das hat mich auch irgendwie auf einer bösen Art geprägt, weil ich bin jemand geworden, aber war im Rausch. Und ich konnte das gar nicht genießen, ich konnte es gar nicht fühlen.
Das ist wie eine Beziehung wahrscheinlich anfangen im Rausch.
Genau, oder? Genau.
Und einfach das.
Genau, du oder genau, oder ja. Du lernst betrunken Mädchen kennen, genau, danach triffst du dich nächste Woche wieder mit der und du bist wieder betrunken und dann bist du wieder mit der betrunken und eigentlich, wenn du dann so komplett nüchtern bist und ihr sitzt in so einem Raum, ist so Funkstille so. Und das war so mit der Musik, weil ich war dann so, ich habe halt gerappt und es hat mir immer Spaß gemacht, aber die ganzen Erfolge und was ich da eigentlich auch an Verträge unterschrieben habe und so, das war dann so voll auf Stone, so voll bekifft. Da habe ich mir so gedacht, irgendwann jetzt, so wo ich klar geworden bin, ey, voll traurig, du hast so viele Nummer 1 Hits irgendwie gemacht, du hast so viele Goldplatten erreicht, aber du warst nie so wirklich da. Also du hast das alles irgendwie auch in Farbe gesehen gehabt, aber so Farbe, die so der sehr deprimiert war. Hättest du es mal lieber in Schwarz-Weiß gesehen, so wie die Normalität ist, so alles ist so wie es ist, dann hättest du es vielleicht mehr gefühlt. Aber das war auch alles von Angst umgeben und die Drugs haben mir oder die Drogen haben mir sehr, sehr viel Angst gemacht gehabt und Existenzängste zugleich und dann disst dich der, du kannst es gar nicht verarbeiten, weil du denkst, ich will den ja so, also ganz, ganz wirres Leben geführt durch die Drogen. Und jetzt so seit so 2-3 Jahren verfolge ich so mein Leben zurück so und denkst so, okay, ja man, da warst du halt im Rausch, aber das war eigentlich cool, man. Da hast du dir Mühe gegeben, du warst mal auf den Auftritt, du hast mal die Person kennengelernt, die Person hat dir mal einen Stein in den Weg gelegt, verzeih dir auch und seitdem ich clean bin, geht das Leben eigentlich besser voran. Ich bin auch vor 2,5 Monaten Vater geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, ja.
Ein klein, sehr cool.
Ja, man. Da gab es ein gutes Bild, glaube ich, du hast ein Bild gepostet, kann das
genau,
sein?
Genau, genau.
Ja, das habe ich gesehen, sehr, sehr süß.
Ja, man, dankeschön.
Also wir haben beide zusammen 5 Kinder. Also
sehr schön. Nicht wir als Paar.
Also das ist auch hier immer, ist doch der Wahnsinn, oder?
Ja, voll. Voll. Und meine Frau war auch mit mir, als ich Drogen genommen habe. Und sie wollte immer Kinder haben, aber ich konnte das nicht. Und habe ihr immer gesagt, ey, ich bin nicht in der Lage dazu. Dann, wo ich clean geworden bin, zack, hat das funktioniert. Und ich bin mega dankbar. Und ich muss sagen, oder ihr kennt bestimmt das Gefühl, manchmal ist man so, man hat manchmal halt so diese Suchtgefahr in sich oder man denkt so, man hat diesen Suchtdruck. Und seitdem so, seit 2,5 Monaten ist so, wenn ich den Suchtdruck, denke ich mir, ey, lass mal, Digga, was machst du denn da? Das geht doch gar nicht, der Kleine ist doch da so. Also man macht sich nicht mehr so diese Gedanken, okay, was, wenn ich jetzt irgendwie mal so eine Kapsel hole und dann gehe ich mal an den Ort, wo keiner ist und da, weißt du, das habe ich jetzt gar nicht mehr so.
Das ist eine neue Verantwortung.
Ja, voll, weil ich gehe nach Hause, da ist mein kleiner Junge und das gibt mir, ich muss ehrlich sagen, das gibt mir einen viel besseren Kick als alles andere.
Ja, klar.
Weil ich komme nach Hause und ich denke mir, ey, ganz ehrlich, was für Drogen nehmen oder was für auf Partys jetzt. Also, ist okay, mal auf eine Party zu gehen oder wenn wir irgendwas feiern, ist okay, wenn wir das mal feiern und so.
Ja.
Aber so sich Gedanken machen am Montag, wo man am Freitag und Samstag ist, das ist schon lächerlich, Alter.
Du hast ja auch diese eingebaute Aufgabe, ne? Biologisch, du willst ja auf ihn aufpassen.
Ja, voll.
Und wie sollst du das tun, wenn du nicht nüchtern bist?
Voll, du hast diesen Beschützerinstinkt ja sowieso und ich bin so, dass ich mir denke, ey, alles, was ich in meiner Kindheit nicht hatte oder all das, was mir nicht gegeben worden ist, muss ich meinen kleinen Jungen geben. Und auch wenn ich es manchmal schwer habe, und ich habe ja auch Downphasen, haben wir ja alle. Ey, manchmal sitze ich dann im Auto und ich könnte weinen. Ich weiß aber nicht, warum. So irgendwie ist dann alles so, ich bin ja auch nicht aus perfektem Holz geschnitzt oder keine Ahnung, ich habe ja auch Gefühle und so. Und es ist dann halt so, wie es ist. Aber seitdem ich Vater geworden bin und seitdem ich clean bin, muss ich ehrlich zugeben, und das will ich hier auch jedem ans Herz legen, es ist, vielleicht hört das auch jemand, der jetzt gerade wirklich süchtig nach etwas ist und denkt sich, ey, wir haben dies daraus geschafft. Glaub mir, aus einer Woche wird ein Monat, aus einem Monat wird ein halbes Jahr, aus einem halben Jahr wird ein Jahr, daraus werden 2 Jahre. Man muss kontinuierlich durchziehen, man muss stark sein. Und das ist immer so, damals kamen so Leute zu mir, ja, ich habe auch mal Drogen genommen, hör doch mal auf. Ich so, Mann, fick, Punkt, geh mal weg, Dicker. So, du weißt gar nicht, in welcher Lage ich bin und so. Aber ich kann euch nur ans Herz legen, egal in welcher Lage ihr seid oder egal wie schwer das Leben manchmal scheint, man schafft es überall raus. Genau wie du damit angefangen hast, du findest auch den Ausweg dazu. Der Eingang ist auch wieder Ausweg. Man muss nur irgendwie man muss sich selber auch so ein Zyklus bauen oder so, da man muss selber sich so diese Grenze setzen, sagen, okay, es reicht jetzt. Bei mir war dann auch irgendwann so, muss ich auch ehrlich sagen, dass ich das genommen habe, aber gar nicht mehr glücklich war.
Ja, ja.
Ich habe es genommen und wurde im selben Moment traurig, habe mich gehasst und habe mich so schuldig gefühlt für tausend Sachen.
Mhm. Ich finde immer, und das kann ich mir auch vorstellen, dass du es auch kennst, man fühlt sich ja auch durch die Droge dann in dem Moment so unfrei und dadurch ja auch irgendwo schwach. Also weil ich habe manchmal so ein bisschen dieses Ding, also mir hilft es oft, wenn ich auch Suchtdruck habe, dass ich denke so, nee, ich bin ein erwachsener Mann. So,
voll
ich will,
gut.
Ich will doch nicht
voll
einfach, ich will nicht gefangen sein. So
ja, voll.
Von halt so, also ne, egal voll. Wie viel Spaß auch man macht, aber dieses ja. Allein dieses Unfreie sein.
Ja, voll.
Halt und
unfrei, voll und auch alleine den Preis, den man dafür bezahlt, so dieses nächste Tag aufwachen.
Ja, ja.
Alter,
wenn du überhaupt geschlafen hast.
Ja, oder? Wenn du überhaupt geschlafen hast oder du versuchst zu schlafen, du liegst im Bett, du hast dich selber so anstrengend, das ist so anstrengend und ich schwöre dir, ich wünsche mir, dass jeder, der diese Droge nimmt, wirklich den Ausweg findet und irgendwie versucht, zumindest den ersten Schritt zu gehen, auch wenn man mal ausrutscht. Ich sag immer Ausrutscher, weil ich hatte das auch dann. Dann habe ich so 2 Monate nicht und dann hatte ich mal so einen kleinen Ausrutscher. Diese Ausrutscher sind okay, weil in dem Moment, wo du ausrutschst, hast du dich, weil du hast schon 2 Monate voll durchgezogen und denkst dir, ey, wie ekelhaft ist das? Manchmal muss man auch so in dieses Fettnäpfchen treten. So. Man muss manchmal so sich denken, ah, das ist nicht gut. So manchmal hat man die Erinnerung vergessen, die so einen runtergezogen haben. Dann fällt man wieder rein und denkt man sich, okay, ey, nur weg damit. Und so war mein Weg.
Hast du alleine konsumiert, sag mal?
Nein, auch, aber nicht nur alleine. Wir waren dann halt eine Truppe. Muss man ja auch sagen, viele wissen auch, ich war mit meinem alten Weggefährten Kapi auch viel so. Will ihn gar nicht dafür verantwortlich machen oder so, um Gottes Willen. Aber wir waren halt Rapper und wir waren so, wir haben erst einmal Dickkohle verdient. Wir waren Fame.
Gehörte das dann auch dazu?
Also ja, voll.
Klar, dass wir haben jetzt das Geld, wir müssen das jetzt machen, oder man macht das so.
Ja, ich glaube so, ja, man macht das so. Wir sind die Stars, wir haben Kohle, wir können uns das leisten und wir wollen ja auch bis 7-8 Uhr morgens Songs machen, wovon die Hälfte scheiße klingt, weil wenn du nicht klar bist, denkst du, alles voll cool und so, aber dann am nächsten Tag denkst du, ey, ist alles Müll. So der Antrieb war das auch vielleicht, oder diese langen Nächte. Ich glaube, bei mir waren auch so dieses überarbeitet sein, dieses nicht wissen, wo man wirklich steht, falsche Leute begegnet, viele haben mir irgendwie Steine im Weg gelegt, Verträge unterschrieben, die man nicht unterschreiben sollte. Dann so war man in so, ey komm, denk das alles weg. Also ich wollte mich gar nicht den Ding stellen. Also die Fehler, die ich gemacht habe, ich wollte mich denen nicht stellen. Ich wollte mich einfach den, und
Flucht,
dann
ja.
Flucht, genau. Du flüchtest die ganze Zeit vor etwas, bis dein Körper versagt. Und es versagt ja wirklich dein Körper.
Ja.
Dann waren so Momente in meinem Leben, dann habe ich zum Glück auch Menschen kennengelernt, die mir gesagt haben, ey, wir müssen dich da rausholen, wir helfen dir dabei, aber auch nur, wenn du durchziehst, weil sonst verlierst du uns auch. Und dann war so für mich, ey, das sind jetzt so die Guten so in meinem Umfeld, das sind nicht die, die mich morgens abholen und sagen, komm mal, so das ist ja schon, und du findest es lustig in dem Moment, wo du süchtig bist, weil du denkst, ha, der will auch das machen, worauf ich eigentlich auch Bock habe. Und mein neuer Umkreis war so, nee, wir gehen jetzt zu dem Termin, du isst jetzt gut, willst du Sport machen, willst du in eine Klinik, dann war ich auf eine Klinik in Mallorca, hat mich 120.000 Euro gekostet, sag ich euch, wie es ist. Da war ich 10 Tage, bin nach dem 3. Tag erstmal abgehauen, mit meiner Frau hin, hab meine Frau gesagt, wir müssen hier weg, weil ich war so paranoid.
Ja.
Die wollen mir irgendwas Böses und so, habe ich so die ganze Zeit gesagt.
Ja.
Dann bin ich in die Türkei geflüchtet, dann wieder zurück, dann war ich wieder da und hab gesagt, helf mir mal. Und hab da geweint, stand da vor so einer Riesenvilla mit so Ärzten, Köchen, Psychologen. Was man alles so braucht.
Mhm.
Und die haben alle da auf mich gewartet. Und ich so, was bin ich für ein Versager, dass ich vor denen weglaufe? Die wollen mir alle helfen.
Mhm.
Aber in dem Moment, wo du klar wirst oder clean wirst, da spielt so viel Gefühlschaos. So, du kannst nicht klar denken.
Ja,
du weißt nicht, ey, ich war einfach lost, Mann.
Ja, und diese Paranoia, die du gerade gesagt hast, das war das für dich viel Problem, Paranoia? Oh, weil ich kenne es halt, also total auf, also im Konsum war, dann steht dann irgendwie dastehen zur Tür, also
anstrengend, Gardine zu machen oder jemand will mir irgendwas Böses und so.
Also ey, stark, sehr stark.
Ey, so, ja.
Weil wir hatten beide auch sehr stark.
Es ging mit der Zeit wurde es sehr, sehr stark.
Ja.
Am Anfang war so, alles schön und gut und man trinkt und dies, das. Und dann muss man ja auch ehrlich sagen, ich habe ja dann irgendwann Kokain mit Teledin kompensiert. Es war ja nicht nur mehr die eine Droge, sondern es kam noch Teledin dazu. Auch wenn es nur eine Tablette ist, die verschreibungspflichtig ist, ja, wofür man ein Rezept braucht, die bewirkt ja auch, also die macht ja, die hinterlässt ja auch Schäden, die macht ja auch irgendwas ja, klar, psychisch und körperlich Fall. Mit dir.
Ja. Das ist ein Opiat, oder John? Was war das?
Ja, ich glaube ein Opioid.
Ja, das ist ein Schmerzmittel. Das ist eigentlich, kriegst du Teledin, wenn du jetzt einen Autounfall hattest, dir deine Kniescheibe ist irgendwie, hat sich 360 Grad gedreht, die haben die wieder eingerenkt, du hast so genau. Schmerzen, die sagen, hier nimm mal so eine Tablette. Aber ich habe das so genommen wie Smarties. Für mich war das so morgens, mittags, abends, nach dem Essen, vor dem Essen und das war so anstrengend, das war und auch der Entzug war so anstrengend.
Hattest du einen schweren körperlichen, also wurdest du runterdosiert oder wie fand das statt für dich?
Als ich damit aufgehört habe, das ist eine sehr gute Frage, es wurde runterdosiert, jetzt erzähle ich euch eine der schönsten Geschichten so für mich persönlich.
Ja,
meine Frau hat angefangen, mir so eine halbe davon zu geben. Und sie hat das schon sowieso verabscheut. So, da habe ich aufgehört schon mit Kokain, aber dieser körperliche Schmerz von Teledin war so schwer für mich, ich konnte nicht. Also ich brauchte das einfach. Dann hat sie mir das immer morgens, hat sie mir so Vitamintabletten gegeben, alles, was man so braucht, Vitamin D und Magnesium und alles. Und dazu immer diese kleine scheiß Teledin-Tablette. Und da habe ich das so eine Woche, zwei Wochen immer so, ja, alles gut. Dann hat sie mir das 3 Monate gar nicht mehr gegeben und hat dazu so eine andere Vitamintablette gelegt, die so gleich aussieht, weil ich habe ja gar nicht mehr hinguckt, einfach rein damit.
Ja,
so.
Finn, ja.
Ganz und gut, dann irgendwann so nach 1 Monat, 2 Monate, ich sag so, oh Mann, ich habe so Rückenschmerzen und so, mir geht's nicht gut, mein Körper tut weh. Dann sagt sie, jetzt siehst du durch. Ich sag, wie? Sie sagt, du bist schon seit 2 Monaten davon weg.
Ja, wie krass.
Ich küsse ihr Herz dafür. Ich sag, wie? Das ist
ein mega guter Move.
Ich sag, wie? Sie sagt, du nimmst schon seit 2 Monaten. Und für mich war so, ich nehme seit 2 Monaten nicht mehr. Ich bin ein Punkt, wenn ich das jetzt nehme. Dann habe ich durchgezogen und seit 2 Jahren nehme ich auch kein Teledin mehr. Hasse das Zeug auch, ich will es gar nicht sehen.
Ja, jetzt kann ich auch.
Und ich will auch gar keine Drogen mehr sehen. Auch sogar Marihuana. Leute, die auch kiffen und so, die sollen gern kiffen. Ich mag auch den Geruch irgendwie und so. Ich mag so den, weil wenn ich kiffe, ich bin direkt so, ich werd panisch und so, weil ich habe das auch in so Zeiten genommen, wo ich sehr depressiv und sehr ängstlich war und so. Deswegen sage ich so, ey, kifft, aber kifft da hinten und alles andere an so Drogen, die konsumiert werden hier in Berlin, so auch Freunde, die das nehmen. Die trauen sich gar nicht vor mir zu sein. So. Auch Freunde, die ich so im Blog sehe, die drauf sind, ich erkenne ja direkt jemanden, der Druffi ist. Ich merke das direkt. Der entfernt sich direkt von mir. Der sagt mir nicht mal mehr Hallo. Der macht so und läuft so ganz schnell weg. Ja. Und das finde ich gut. Es ist auch schwer, mich wieder irgendwie da reinzubringen, auch wenn so Freunde sagen, ey, pass auf, mit wem du dich abgibst, weil man weiß nie und so. Für mich ist so, ich habe damit abgeschlossen. Das war eine Episode in meinem Leben. Das war auch ein Film in meinem Leben, auch dieser Film im Kopf in meinem Leben. Ich habe darauf auch Musik gemacht. Ich habe auch ein bisschen meine Karriere an die Wand gefahren gehabt. Jetzt, Gott sei Dank, bin ich wieder da, wo ich auch sein sollte.
Ja, du hast dieses Jahr mit Sido und Savage aufgenommen zum Beispiel, oder?
Ja, voll.
Ja, mega krass.
Voll, ja, mega.
Respekt
mega.
Auf jeden Fall. Das
freut mich auch. Sind übrigens Kindheitsidole von mir.
Ja,
Und ich freue mich voll, wenn die mich so fragen, ey, hast du Bock, ein paar zu ballern? Und so. Ist für mich eine Ehre. Früher wäre das vielleicht nicht machbar gewesen, mit Savage auch jetzt so einen Kontakt zu haben, weil jetzt, wo wir über Savage reden, der nimmt ja gar nichts.
Ja.
Der hat noch nie Drogen konsumiert. Weil er
vorher gesagt hat, ich rauche Zigaretten, bevor ich rauche, Bitch, hat er im Intro zu Freunde der Sonne, hat er noch gesagt, ich rauche Zigaretten, bevor ich rappe.
Geil.
Fand ich ganz lustig, schon damals. Ja,
der verabscheut voll die Drogen und wir schreiben uns so jeden Tag WhatsApp und so und das war früher gar nicht möglich. Ich habe mich nicht mal getraut, auf dem Handy zu schauen. Manchmal hat meine Frau so oft enttäuscht. Es tut mir auch so leid, wirklich. Und es tut mir jeden Tag leid. Und immer, wenn ich sehe, nehme ich sie im Arm und sage, ey, es tut mir leid, sag, vergiss, das war alles. Es muss dir nicht mehr leid tun. Das ist alles so, wie es ist. Und es ist auch gut, so wie es alles gekommen ist. Mhm. Aber ich habe so viel Scheiße gebaut. Wirklich. Ich rate euch davon ab. Bitte, bitte, bitte. Jeder, der das hört, glaub mir. Erinnere dich an meine Worte. Und ich hoffe, ich kann dir weiterhelfen. Wenn dir jemand sowas anbietet, breche ihn direkt die Nase. Ich sag dir, direkt, eigentlich musst du ihn direkt die Nase brechen. Wir wollen hier keine Gewalt verherrlichen.
Nein, man sollte Drogen nicht weiter anbieten.
Hab ich auch nie gemacht. Wenn ich das genommen habe, habe ich nie jemanden, der das nicht nimmt, gesagt, nimm das mal, das war ich nie der Typ.
Ja.
Ich war auch immer, Mann, ich habe mich nie darauf geliebt, ich habe mich immer gehasst. Ich war auch nie so, manche sind ja so voll selbstbewusst oder voll stark darauf. Bei mir war, ich bin stark, wenn ich so bin, wie ich jetzt bin. Mhm. So, ich kann mich allem stellen. So, wenn jemand mit mir was, so rede ich so mit ihm, was los, was ist dein Problem? Auf diese Droge bin ich immer abgehauen. Das hat mich voll wirklich zum Opfer gemacht.
Ich bin leider nicht ganz so unschuldig, gerade am Anfang meines Konsums, da war ich 25, 2007, habe ich tatsächlich Leuten das auch angeboten und habe gesagt, hier probier auch mal.
Ja, damit also, man nicht alleine konsumiert.
Ja,
ne?
Naja.
Oder damit man irgendwie so jemanden noch dabei hat.
Ich habe das schon öfter hier thematisiert, dass ich fühlte mich so cool dann. Also ich war Musikvideoregisseur und wurde dann auch erfolgreich.
Habe ich gehört gehabt.
Wurde dann auch erfolgreich. Und damals war das noch so, da gab es noch kein Telegram, da hatte noch nicht jeder eine Nummer. Mhm. Und als ich dann der mit der Nummer war, ich hab das richtig ultra unsympathisch aus heutiger Sicht und ich schäme mich auch dafür, aber ich hab dann einen Dicken gemacht im Cookies. Mhm. Ja, und hab dann auch, ich hab Leuten das zum ersten Mal auch angeboten. Das sind Momente, die da muss man auch mit klarkommen. Ja.
Haben dich diese Momente geprägt, jetzt so im Nachhinein? Also bereust du, dass du es jemandem
angeboten hast? Ja, voll. Ja. Also ich habe jetzt ich habe niemanden in die Abhängigkeit damit getrieben. Weil ich weiß, wer das war. Es waren jetzt nicht viele, aber in meinem Freundeskreis habe ich schon irgendwo dafür Werbung gemacht. Ja, aber auch damit diese.
Guck mal.
Du kennst doch diese Kokain-Gruppe, mit der man dann in der Nacht unterwegs ist. Und ich wollte einfach.
Deine angeblichen besten Freunde.
Genau, ja, aber Teile waren auch meiner Freunde vorher. Mhm. Aber ich wollte halt die Gruppe vergrößern, dass wir noch mehr Spaß haben.
Ja, ja.
Das ist, weißt du, und so war ein bisschen die Motivation, jemandem das auch mal anzubieten, aber das war schon shady.
Das finde ich krass, wo du gerade so Werbung gesagt hast. Ich habe ja auch Texte, die drogenverherrlicht sind, so wie Teledin. Oder ich habe einen Song, der heißt Zombie, da ging es mir so schlecht. Da habe ich gesagt, sie geben mir nicht mehr auf Kombi. 24/7 wie ein Zombie. Mama, dein Sohn ist ein Junkie. Shemshem und dann Darby.
Mhm.
Und das waren so Songs, wo ich die aufgenommen habe, wie Teledin zum Beispiel, der Song, den ich mit Kapi gemacht habe. Das war ein Song, da habe ich nicht gewusst, dass man Menschen damit verleiten kann. Weil ich war so im Rausch, dass ich gar nicht, ich hab nur so von meinem Herzen so, ich wollte so meinen Schmerz teilen, ich wollte so der Community zeigen, wie es mir geht und ich bin ja auch so ein realer Rapper, ich versuche jetzt keine Geschichten und Filme aufzugreifen oder irgendein Image aufzusetzen und im Nachhinein, jetzt wo ich so clean bin, denke ich mir, ey, du hast schon Leute dazu verleitet, Teledin zu nehmen, das muss man schon sagen, weil die Teledin war jetzt nicht Fame, man kannte das jetzt nicht so absolut wie heute und wir haben einfach einen Song gemacht, der mittlerweile fast 300 Millionen Streams hat, 60 Millionen YouTube-Klicks und wir haben einfach so einen gemacht, der Teledin heißt. Und dann kommt zum Beispiel auf einer Autogrammstunde ein Junge zu mir und das hat mich auch irgendwie sehr geprägt, werde ich nie vergessen. Kommt ein Junge zu mir und macht mich dafür schuldig, dass er Teledin nimmt und zeigt mir so die Verpackung. Willst du? Und so, ich nehme deswegen den. Und er denkt, er ist cool und so. Und ich sag so, gib mal die Packung, ich nehme so die Packung weg. Ich sag, schmeiß die jetzt weg und so. Und er rastet komplett aus. Ja. Und mein Security geht so zu ihm und sagt so, geh mal weg, Alter und so. Und ich nehme wirklich die Packung und schmeiß sie weg, weil er mich dafür schuldig macht, dass er Teledin nimmt. So im Nachhinein entscheidet jeder selber, was er macht und so. Auch alle sind alt genug, aber es gibt auch Leute, die ein bisschen jünger sind und...
Ja.
Es motiviert einfach. Tupac hat auch in seinen Videos Joints geraucht und Blunts geraucht und da wollten alle wissen, ey, was raucht ein Tupac, Alter? Gib mal, lass mal Marihuana rauchen. So, weißt du, also es ist schon so, dass man eine Vorbildsfunktion ist. Und im Nachhinein bereue ich das und ich habe auch dann einen Song gemacht, der nie wieder Teledin heißt, aber du kannst halt Sachen, die gemacht sind und wo Eier gelegt sind, sind Eier gelegt.
Ja, das finde ich ein sehr interessantes Thema, weil ich habe darüber nachgedacht, warum gerade auch bei Teledin, warum das so... Der hat ja so einen gewissen Sog, der Track, so finde ich. Ja, da ist so ein bisschen was einen da so reinzieht, so, ne. Die Hook ist halt, also die ist einfach so, ist halt gut produziert alles und so. Aber es ist ja kein verherrlichender Track in dem Sinne, ne. Es ist ja auch viel Trauer da drin, so, oder Schmerz.
Ja, voll 100 Pro.
Genau. Also das ist ja, man könnte ja jetzt sagen, so, okay, wenn jemand das hört, dann dürfte er abgeschreckt oder was weiß ich sein, ne.
Und eigentlich
schon, genau, vom Text her, ja, genau.
Aber die Frage ist, was der 13-Jährige dabei denkt.
Genau, und aber wo ich von aus wollte, ist, dass ich glaube aber, dass...
Weißt du, was das Ding ist? Die Leute sehen mich als Vorbildsfunktion, wollen wie Samra sein oder wollen wie andere Rapper sein und denken sich, ey, wenn der das nimmt oder wenn der sagt, das Leben ist zu kurz, um mich zu rauchen, rauche ich auch eine Kippe. Oder wenn der sagt, gib mir Teledin, ja, ich könnte was gebrauchen, dann schmeiße ich die. Ich muss nur da rankommen. Und nach diesem Teledin-Song ist der Preis von Teledin in Berlin auf einmal gestiegen und Leute kommen zu mir und sagen, weißt du, wie teuer jetzt auf einmal
Teledin? Der Markt hat sich verändert.
Ja, der Markt hat sich verändert. Und für mich ist so, für mich war nicht so, sondern, weil ich bin ein sehr reflektierter Typ, bei allem, was ich mache, auch wenn ich heute hier rausgehe, denke ich mir, war das gut, dass ich das gemacht habe, war das gut, dass ich das ausgesprochen habe, waren die Jungs in Ordnung, habe ich es verdient, mit den Jungs so ein Interview zu machen, haben die, weißt du, ich bin immer so, ich male mir so voll so mein Bild so. Und im Nachhinein sage ich dir ehrlich, auch wenn der Song mega geil ist und 100.000 Leute das wahrscheinlich auch mitsingen würden, wenn sie vor der Crowd stehen. Oder wenn sie in der Crowd stehen, ist so, ich bereue es einfach.
Ja, ja, ja.
Weil du hast mich vorhin gefragt, bereust du es? Doch, ich bereue es.
Ja.
Weil jetzt auch mittlerweile, wo ich einen Sohn habe, ich habe das früher nie verstanden, wenn so Rapper in Interviews darüber geredet haben, ob es okay ist, dass die Kinder die Musik hören und so. Mhm. Jetzt, wo ich einen Sohn habe, so, ich weiß nicht, ich würde es nicht unbedingt feiern, wenn mein Sohn jetzt so eine Texte hört. Ich würde es nicht feiern. Das
verändert was, ja.
Ja, weil das macht was einfach. Ja, ja. Weißt du, und umso jünger du bist, umso mehr prägt dich, umso mehr nimmst du auch auf. Verstehst du? Ich habe auch früher Tupac, ich kann alle Tupac-Lieder rappen. Ich habe Tupac so krass gefeiert.
Sorry, dass ich mein Biggie-Shirt trage.
Ja, Biggie ist auch okay, aber ich habe zum Beispiel mal Tupac geliebt, wo er Biggie so als Schwein da auf den Tisch gelegt hat, ihn gedisst hat und keiner hat so das Schwein gegessen. Und das habe ich auch gefeiert. Und man versucht auch dann so wie diese Rapper in Amerika zu sein, nur in Deutschland und so. Ja, ja. Aber es macht schon was. Es hat auch mit mir was gemacht, so Musik zu hören von anderen Rappern. Und ich glaube, das macht auch mit der jetzigen Jugend beziehungsweise mit den Kids was, wenn die meine Mucke hören. Weil jetzt bin ich, glaube ich, auch so das Sprachrohr der Jugend und von den Kids oder von tausenden Menschen da draußen. Ist ja nicht nur so, dass mich Kids feiern, sondern mich feiert auch die 50-jährige Jutta, die auf mein Konzert kommt, weil sie sagt, ey Samra, deine Liebessongs gefallen mir, die sprechen mich an. Und man ist einfach, man muss sagen, man ist einfach eine Vorbildsfunktion und man ist ein Sprachrohr. Manchmal denkt man das einfach weg oder es gibt Rapper, die sagen, ja, scheiß drauf, ich mach damit mein Cash und so. Ist ja auch okay, man soll sein Geld verdienen, aber man soll ein bisschen, vielleicht sich in ein Interview setzen wie ein Samra und sagen, ey, das war jetzt nicht so cool, dass ich da diese Lean, die ist ja auch voll in dieses, was man so in die Sprite kippt oder so. Codein ist auch nicht cool. So
was ich eben noch kurz nur abschließen wollte.
Ich wollte nochmal auch, John, du hattest, also du geh doch mal drauf ein, weil dich hat der Teledin-Track doch
ich wollte, ich bin noch
deutlich beeinflusst.
Ich hab dich in die Falle gelockt, ne?
Nee, ich glaube, deshalb habe ich ja darüber nachgedacht, warum das überhaupt so wirkt. Weil so, das war für mich, das ist ja gar nicht so super lange her. Also, beziehungsweise, ich habe mich mehr mit Teledin beschäftigt, da war ich in so einer Entgiftung. In der Klinik, in der ich auch vor kurzem nochmal war. Und hatte ich auch gerade so quasi so eine eigene Telegram-Gruppe und hab so, war gerade so.
Nicht
ein bisschen,
in der Klinik.
Da war ich in der Klinik, aber hatte trotzdem in dieser Klinik dennoch sozusagen weiter auch Business über Telegram gemacht. Und
hast du Zeug verkauft?
Ja, also ich habe da so administrative so ein bisschen organisiert und so.
Aber nicht jetzt in der Klinik, das war
nein, aber es ist dieselbe Klinik. Aber es war vor so. Es war vor so vier
jetzt
Jahren.
Jetzt hab ich's.
Und auf jeden Fall, und hab dann auch so, da hab dann euren Track gehört irgendwie, weil ich mich generell viel mit Drogen damit beschäftigt habe. So, da hab auch versucht, eine Riesenmenge Teile gerade zu klären und so. Es war so ein bisschen so eine, da war ich gerade in ein bisschen einer düsteren Welt. Und hab mir dann auch diese Dokus angeguckt über Teledin, die dann rauskamen. Dann hat der Weiß und so, die haben mir dann darüber Dokus gemacht, ne, wo dann auch die Dealer erzählen, ja, nach dem Track ist halt der Absatz hochgegangen. Ja. Und es hat mich alles so fasziniert. Und was man, glaube ich, oft vergisst, gibt's ja einfach noch diesen künstlerischen Aspekt von der Musik, dass selbst wenn der Text sagt, mach nicht, kann die Musik ja so eingängig sein, dass man ständig das im Kopf hat. Und das, 100%, und das reicht ja schon.
100%.
Und ich glaube, das war es auch bei mir. Einfach ständig diese Hook und so im Kopf.
Das ist auch der Trick vom Song.
Ja, aber das ist nicht so gut bei dem Song.
Genau. Eigentlich müsste das bei so Liebessongs, wo du sagst, ich bin voll fröhlich und so. Und das ist so in deinem Unterbewusstsein die ganze Zeit. Aber bei dem Song war es halt scheiße. Aber auch die anderen Songs, die andere Rapper machen, wo ich auch zum Beispiel feier dann so die Melodie und so und denke mir so, aber der rappt die ganze Zeit über irgendwas, was man eigentlich nicht nehmen sollte oder so, weißt du?
Man darf halt nicht diesen Kunstaspekt einfach von Musik vergessen, was es so macht, ne?
Ja, voll.
So,
aber am Ende ist auch, du hast ja auch Musikfreiheit und du kannst das, weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber wenn man ein bisschen Gewissen hat, und ich glaube, mittlerweile habe ich Gewissen, früher hatte ich auch Gewissen, aber ich war einfach selber verstrahlt. Ich war einfach wer hätte gedacht, dass Sam oder so Big Time-Künstler wird oder dass der Song so einschlagen wird. Das haben wir doch gar nicht gedacht, auch Kapi nicht. Wir haben den Song gemacht, wir sind in Berlin auf die Straße gegangen, haben uns zwei Louis-Pullover geholt, ein paar Nike-Schuhe und haben gesagt, komm, wir machen ein Video. Und am nächsten Tag, bam! Wusste man alles nicht so. Klar, aber im Nachhinein, finde ich, ist immer gut, auch das lege ich auch anderen Rappern ans Herz oder auch Leute aus einer anderen Branche, immer reflektiert zu sein und einfach mal, wenn man so gerade freien, klaren Kopf hat, einfach mal darüber zu reden.
Ja.
Deswegen bin ich auch heute hier so.
Ja, finde ich auch
super. Und ich bin auch hier, weil ihr habt so dieselben Erlebnisse mit oder dieselben Erfahrungen mit Drogen gemacht wie ich. Ja. So, und ich feiere das unnormal. Ich liebe es, Leute kennenzulernen, die mal Drogen genommen haben und jetzt clean sind. Weil für mich ist so, ey, lass mal darüber reden oder Brudi, ich habe gerade voll Probleme und so. Wie machst du das jetzt und so, weißt du? Man kann sich ja auch immer irgendwie inspirieren, clean zu werden oder so Tipps abholen und so, weißt du?
Das war ja unsere
Familie. Clean zu sein.
Wir haben uns ja quasi in einer Einrichtung kennengelernt, in der man ist, um nicht obdachlos zu sein, um auf seinen Therapieplatz
heftig
zu warten. Da haben John und ich uns kennengelernt.
Geile Story.
Und da hatten wir nichts mehr. Und was du ansprichst, ist ja natürlich die Verbindung, die man als Abhängiger kennt. Wie soll jemand diesen Drang nach etwas verstehen? Das kann man ja auch gar nicht beschreiben. Ich meine, kannst du in Worte fassen, wie das ist, 3 Tage wach zu sein allein? Ja? Was ist das für ein Scheißgefühl? Ja. Ja?
Und ey, war das bei euch auch so, dass irgendwann ihr keine klaren Gedanken mehr hattet? So, das war, also dass ihr auch nicht so wirklich die Worte gefunden habt, um irgendwie zu kommunizieren, oder dass ihr so voll, so die ganze Zeit euch so in eurer Gedankenwelt immer weiter rein.
Ja,
war.
Du bist voll, voll ganz vielen unterschiedlichen Filmen, John.
Ja, ist voll anstrengend. Ja, klar, ist voll anstrengend. Ja. Geht voll auf die Psyche, und ich schwöre dir, die Psyche ist der Schlüssel fürs Leben, sag ich immer so. Man braucht natürlich auch ein gutes Herz, um irgendwie ein cooler Mensch zu sein und so, aber das ist was anderes. Aber die Psyche, wenn die Psyche nicht heile ist, ich schwöre dir.
Vor allen Dingen, du hast
halt. Da kann dir auch kein Geld, guck mal.
Ja.
Ohne Ende Geld gemacht. Psyche aber nicht heile. Das Geld hat mir nichts gebracht. Das Geld war mir scheißegal. Mich hat einfach nichts mehr glücklich gemacht, weil ich einfach psychisch nicht gesund war. Und man muss seine Psyche bewahren vor jeder kleinen Droge, die jemanden, auch Alkohol macht psychische Probleme. Wenn du die ganze Zeit säufst, dann bist du down. Und Alkohol ist auch halt, man sagt Alkohol, ja, man kann es überall kaufen und so, aber Alkohol ballert auch, sorry, dass ich ballern sage. Ja. Aber,
danke.
Aber Alkohol zieht auch einen in Ruin, so, weißt du?
Ja, klar. Also auf Entgiftungen zum Beispiel, ich war leider schon super oft entgiften, und Leute, die alkoholabhängig sind.
Das ist ja die schlimmste Abhängigkeit. Ja, voll, schlimm. Sieht man auch. Und man kann es so einfach kaufen, aber mittlerweile kann man auch Kokain also einfach kaufen. Wie du sagst, ich diese App Telegram. Ja. Jeder, der da unterwegs ist, soll auch Punkt werden. Weil, ich schwöre dir, ich sag dir, es ist so einfach, an Drogen zu kommen, und so eine App kann sich jeder 14, 15-Jährige runterladen. Das ist so einfach, dann schreibst du da, Digga, da kriegst du alles.
Ja.
Ich hab zum Glück die App nicht, habe ich auch früher nie gehabt und so, weil ich hatte halt andere so Dings. Aber es ist so einfach, an Drogen zu kommen mittlerweile. Es ist so einfach.
Es ist krass,
ne? Es ist so einfach, das ist so wie, du holst ihm Nike-Shirt und gehst zu Nike Town und genau so kannst du dir auch diese Dings holen.
Ja, du müsstest quasi länger auf deine Pizza warten
Es ist voll traurig.
Das ist echt krass.
Ich wollte noch ein Beispiel sagen zu den klaren Gedanken. Das hatten wir bei unserem letzten Auftritt in, wo war das? In Wien. Habe ich, glaube ich, auf der Bühne zum ersten Mal darüber geredet, und da musste ich gerade dran denken, Samra, ich hatte immer, also ich hab mehrere Filme gefahren, also es war wie so eine ganz furchtbare Videothek, wenn ich konsumiert habe, Da gab es dann so, aber nur 3, 4 Filme und einen von denen, der kam dann halt, den habe ich mir dann halt genommen, sei es bewusst oder der kam leider automatisch und lief dann für eine Woche. Und einer war tatsächlich immer, ich bin eigentlich nicht eifersüchtig. So, aber wenn ich konsumiert habe, war ich eifersüchtig auf die Ex-Freunde meiner Freundin.
Ja, ich auch.
So, und dann habe ich irgendwann mal so einen Liebesbrief gefunden oder vielleicht mal ein Foto, was lange vor mir war. Ich habe überhaupt kein Recht, darüber zu urteilen. Sie liebt ja jetzt mich und sie ist treu. Und ich war nicht treu, wenn ich konsumiert habe. Das ist was, wofür ich mich schäme, wie ich heute leben muss, was nicht leicht ist. Also die mit dieser Schuld. Aber diesen Film, den ich kurz beschreiben wollte, war, ich habe dann recherchiert, ich habe den Typen recherchiert. Das war 3 Jahre in der Vergangenheit. Das war so einer dieser Kokainfilme, und dann bin ich halt 4 Tage wach und
Alter.
Und bin
ist
dann.
Ist Hölle, was du mir
gerade sagst. Aber es ist ja nichts Reales.
Ja, aber es ist Hölle. In dem Moment ist es Hölle.
Und das ist
ich kenne das alles.
Und es ist halt eine, was ich damit sagen will, ich will gar nicht weiter reingehen, weil es ist, glaube ich, klar, was da passiert ist, aber es ist halt es kann ein Funke sein von einem dummen Gedanken, und der ist dann Realität und der ist dann wichtig und dann verfolgt man den, und dann wachst du eine Woche später auf und denkst, Alter, fuck. Und hast du den Typen kontaktiert, hast eine Handynummer geändert, hast du getan, als wärst
du deine Du bist richtig ausgerastet,
leider.
Wenn du drauf warst.
Ja, ich war echt ein anderer Mensch. Ja.
Wie lange
und
hast du
ich war ein Arschloch auch.
Ja, glaube ich. Ja, und ey, wo du Arschloch sagst, diese Droge macht den besten Menschen zum größten Arschloch.
Ja.
Hey,
also ich kenne niemanden auf Kokain, der jemals sympathisch war.
Nee, unsympathisch erstens. Zweitens, übelst arrogant auch. Man denkt, man ist es. Oh Gott, ey. Man beklaut jeden. Und auch dieses Lügen. Du lügst.
Ja, sag
meine
mal kurz
Frau
was zum mir, Lügen. Ja, sag mal was, Lügen.
Ich war immer so, was machst du? Ich bin arbeiten. Aber ich bin eigentlich in einem Hotelzimmer mit so und bin voll Dings. Also man lügt. Ich habe jetzt niemanden beklaut, aber ich war immer am Lügen und ich habe gar nicht gezogen und ich habe nicht so. Und aber eigentlich bin ich so der Größte so, und ich lüge mich auch gerne nicht selber. Aber man lügt dann so viel, dass man da gar nicht mehr rauskommt, weil du lügst hier und dann puzzelst du dir. Ey, ich habe gesagt. Jetzt muss ich so sagen und jetzt so anstrengend, Alter, so anstrengend.
Und um das zu überleben, konsumiert man weiter.
Ja,
weil
voll.
Sonst ist ja gar keine. Ja. Wie willst du aus den Lügen rauskommen?
Du hast ja auch nicht die Power dafür, die ganze Zeit immer dieses Lügenkonstrukt zu halten. Du musst ja dir irgendwas reinfahren.
So also das ist ein krasser Teufelskreis.
Aber ey, voll krass, dass ihr clean seid oder dass wir clean sind. Ich sag euch ganz offen und ehrlich, das schafft nicht jeder. Ich habe schon versucht, ein, zwei Freunde daraus zu holen. Und
ja, aber mit Zeit vielleicht.
Ey, es ist so schwer. Weil die lügen auch. Du siehst sie dann, wenn sie kurz klar sind. Ich habe schon vor lange nicht mehr. Aber wo warst du die letzten Monate wieder? Weißt du, und das verletzt mich einfach. Wo warst du die letzten Monate? Und die gucken dir so in die Augen so. Ich hab doch schon vor lange aufgehört, Digga. Auch schon seit 4 Monaten nichts und so. Ich bin nur zu Hause. Digga, du bist nicht nur zu Hause, du bist die ganze Zeit unterwegs. Und das ist auch, Mann, das macht so viel kaputt.
Das ist ja traurig.
Das macht so viel kaputt, das macht so viel kaputt, das macht Familien kaputt, das macht auch dich selber kaputt, das macht deinen Umkreis kaputt. Irgendwann, ich schwör dir, ich sag immer, irgendwann, wenn du alle verloren hast, wenn es da nicht Klick macht, dann muss man dich einweisen. Ganz schnell. Mhm. Weil wenn du niemanden mehr hast,
Sag mal, wir reden oft oder wir haben auch auf Therapie das gelernt, rauszufinden, was war eigentlich die Grund von allem, was wir jetzt reden, das kommt ja später alles, immer nach ein paar Monaten, spätestens oder frühestens, je nachdem, bei jedem anders. Aber was war denn so die Grundfunktion am Anfang bei Kokain? Warum hast du es genommen? Unabhängig jetzt auch von diesem Party-Aspekt.
Ja, ja.
Was hat es dir gegeben, wo du sagst, ey, das war meine Funktion, die habe ich vielleicht damals sogar vielleicht auch gebraucht und die kann ich mir jetzt anders besorgen?
Guck mal, bei mir war das auch durch Alkohol dann. Man war halt dann übelst betrunken und um irgendwie weiterzumachen.
Ah, okay.
Weil du warst schon so um 21 Uhr tot betrunken und wenn man dann einmal, so ist man wieder so.
Ja,
ich will das jetzt nicht verherrlichen.
Oder, aber es geht ja unendlich dann.
Ja, genau. Ja. Du bist dann so bam, wieder da. Mhm. Dann irgendwann, sag ich dir ehrlich, hab mir das so, irgendwie habe ich so nach so Glücksgefühlen gesucht. Ich wurde nicht mehr glücklich. Musik, alles hat funktioniert und so, aber auf meinem Weg sind mir so viele Sachen passiert, ich wurde einfach nicht mehr glücklich. So. Ich wurde einfach nicht mehr glücklich. Dann habe ich mir so gedacht, okay, bumm. Dann war ich wieder am Feiern. Das
auf
hat mir wieder,
halt.
Genau. Das hat mir dann irgendwie wieder so ein bisschen Glücksgefühle gegeben. Aber bei mir ging sehr schnell, war das so, dass die Glücksgefühle weg waren. Es war irgendwie, also schon nach dem 30. Mal, das war ich nicht mehr glücklich. Da war ich nur noch so, Schuldgefühle, warum mache ich das? Das macht mich doch kaputt. Ich bin doch voll der Eklige da drauf und so. Und so war das irgendwann.
Mhm. Ja, man hat dann einen Kick, ne? Aber halt nicht mehr das gute Gefühl sozusagen. Also was für mich irgendwann.
Ja, voll.
Wenn ich dann selbst am Ende noch, wenn ich dann konsumiert habe, schon nach vielen Jahren, habe ich natürlich noch sozusagen einen Kick am Anfang gehabt, diese ersten 10 Sekunden sozusagen.
Ja, aber dann, das war's dann auch.
Und
ja,
dann ist halt sozusagen wieder scheiße.
Ja, genau so war auch bei mir.
Kannst du denn, auch jetzt gerade für so das wahrscheinlich auch viele junge Leute, die dir einfach zuhören, kannst du uns dann mal mitnehmen, so einmal in einen Rausch am Anfang der Zeit, wo es noch sozusagen, also wo noch alles einfach nicht gut war und dann im Vergleich zu, wie es am Ende dann irgendwann
war.
Ja. Also am Anfang, sage ich dir offen und ehrlich, feiern.
Ja, klar.
Aufs Handy gucken, Mädels haben mir geschrieben, kommt mal da, ich lad euch ein, alles Bombe, boah, war das krass. Mhm. Mach ein Beat an, ich hab 10 Songs gerappt in einer Stunde, ohne Spaß. Ja?
Ja.
Und dann irgendwann, jetzt kommt der Vergleich zu später, ganz alleine in irgendeinem Zimmer, Handy aus, Fernseher auch nicht an, weil das inspiriert mich so zu verrückte Sachen, so was da geredet wird oder so. Nur ziehen und Zigaretten rauchen und irgendwie
krass,
irgendwie versuchen, über nichts nachzudenken, aber doch über alles nachdenken, was einem kaputt macht. Ja. Das war das Ende.
Das ist schon krass. Es endete im Prinzip immer da, weil das haben wir auch so. Wir haben ja mit vielen Leuten jetzt schon gesprochen, auch mit anderen Drogen und so. Und das ist echt krass. Das ist, fängt natürlich spaßig an, sonst würde man ja nicht anfangen. Mhm. Aber am Ende ist man echt immer alleine einfach. Wa? Euch auch. Ich glaube, die letzten 100 Male konsumiert habe ich wahrscheinlich dann komplett allein.
Ja, aber weil bei mir war auch so, die allerletzten Male war so, ey, keiner soll wissen und so. Ich mach das ja eigentlich gar nicht und so. Und meine Frau hat's mir dann halt immer direkt, die wusste, mit mir stimmt was nicht. So, ich komme nach Hause, ich bin so voll so eingegangen und ich lieb dich und So, ja, das ist schreckliche Droge. Ja.
Hast du noch Momente, wo du jetzt manchmal mit deinem Sohn auf dem Arm sitzt und das ist einfach ein wunderschöner Tag und wo du dieses Gefühl hast, boah, zum Glück habe ich das geschafft?
Ja, voll. Jeden Tag. Ja, jeden Tag, weil hätte ich nicht aufgehört, wäre auch der Kleine nicht da. Und ich denke mir auch, egal was kommt, ey, mein Kleiner, ich tue dir das niemals an. Das werde ich auch nicht machen. Das werde ich niemals, also das weiß ich schon jetzt, auch wenn die Welt untergeht oder wenn du mir einen Geldkoffer einlegst mit 100 Millionen Euro, sage ich, ich steck dir die 100 Millionen Euro in den Arsch, weil das mache ich einfach nicht. Dafür bin ich auch so, ich glaube jetzt mittlerweile, wo ich so 29 Jahre bin, ich werde nächstes Jahr 30, ist so auch für mich so, reicht auch. Was soll ich jetzt noch machen? So, du musst auch mal raus aus den Kinderschuhen. Du hast es doch jetzt auch erlebt. Ja. Ich habe alles, ich habe gefeiert, ich habe Geld ausgegeben. Wir haben auch Frauen ohne Ende gehabt. Wir haben alles schon gemacht jetzt. Mhm. So, jetzt nochmal rückfällig werden und so, ich kann das nicht. Ich bin auch ein Typ, ich verletze sehr ungerne Menschen, weil damit verletze ich mich immer selber. Ja. Und das war auch immer auf dieser Droge so. Ich habe mich selber verletzt und damit habe ich auch wenn meine Eltern das nicht wussten, aber ich musste so an meine Eltern denken, als wenn die es wüssten, was mache ich da? Deren Sohn ist so und so, das ist doch, passt doch gar nicht zu mir. So, ich bin auch, glaube ich, ein anderer Typ. So, ich bin durch die Musik irgendwie da rein, aber die Musik hat mich auch wieder da rausgeholt. Meine letzten Songs laufen super. Ich habe mich wieder aufgebaut. Ich bin wieder voll am Start. So, alle wollen diesen Samra eigentlich sehen, der klar nüchtern ist, der stabil ist. Keiner will diesen zerbrochenen Samra sehen. Ihr müsst mal in meine Historie gucken. Da habe ich Songs, wo ich so voll zerbrochen bin. Dann sieht man mir auch im Video an. Da habe ich immer, zum Beispiel Toni mag das ja gar nicht, wenn ich so Kapuzen aufziehe. Weil wenn ich die Kapuze aufziehe, das erinnert halt immer alle daran, wie ich eigentlich so voll verstrahlt und dünn bin und so gar nicht mein Gesicht zeigen will. Obwohl ich bin kein hässlicher Junge, der sich unbedingt verstecken muss, sondern ich habe eine gute Aura, Alter. Ich sehe stabil aus. Ich sehe stabil, ja, ist doch so. Ich sehe stabil aus. Warum habe ich mir die Aura so kaputt gemacht? Ich wog 100 Kilo, ich wog 70 Kilo. Meine Klamotten zu Hause, die waren ich bin in den geschwommen. Ja. Das war ja nicht mehr normal. Ich habe Bilder, da stand ich vorm Spiegel, die gucke ich mir an und ich schwöre bei Gott, ich denke mir, was ging bei mir ab? Die Augenränder, die Rippen zu sehen, so richtig dünn, so eingefallen und so, weil auf der, und ey, ich sag euch auch, wie es ist, auf dieser Droge isst man halt einfach auch nicht.
Nee, man isst gar nicht. Ey, und da machen wir demnächst eine ganze Folge zu Thema Essen.
Ja, mach das mal, voll interessant, man isst halt nicht darauf, das ist voll traurig, du hast keine Vitamine im Körper, was... Wenn deine Freunde essen und du bist ja nicht mal mehr auf Kokain, du bist trotzdem so, nee, hab keinen Hunger. So, was ist das denn?
Wie machst du das jetzt? Also ich habe eine stabile Aura, den Satz werde ich dir klauen in Zukunft öfter mal erwähnen. Was wollt ihr? Ich habe eine stabile Aura.
Okay. Ich glaube, du brauchst nicht noch so einen Satz sagen.
Ja, okay. Doch.
Okay. Finde ich gut.
Nimm den.
Wie machst du es jetzt auf Tour mit anderen Musikern? Sind ja nicht alle abstinent.
Ey, ich muss
wie
sagen,
gehst du damit um?
Ja, voll die gute Frage. Komischerweise, seitdem ich clean bin, ist irgendwie keiner mehr, der Drogen nimmt, irgendwie um mich rum. Auch so.
Na, mega.
Also, wir laden die auch gar nicht ein oder so. Also jetzt nicht no front, aber so, passt irgendwie nicht so. Ich kann jetzt nichts mit jemandem.
Passt irgendwie nicht.
Ja, ich kann jetzt nichts mit jemandem anfangen, der voll verstrahlt ist, weil das ist so. Es ist so, wie wenn jemand ist übelst betrunken und du bist nüchtern und er so, ey, aber so und so, das ist so für dich so, Mann, Alter, ich muss auch trinken, damit ich auf deinem Level bin. So, wir haben nicht mehr so dieselbe Connection, glaube ich, so. Und deswegen habe ich mit den Leuten noch gar nichts zu tun. Auch der erfolgreichste Rapper könnte sagen, ey, komm, wir machen einen Song, wenn der auf Drogen ist, will ich gar nichts mit denen zu tun haben.
Wir nennen
ist mir auch egal.
Wir nennen ja oft die Krankheit den Onkel hier in der Sendung, der in deiner Wohnung lebt, das Klo voll scheißt, den Kühlschrank leer isst, aber die wurstet einfach nicht los, ja, der pennt auf deiner Couch. Das ist ja so als Bild gesprochen die Sucht, wenn man eben den Drang hat. Und dann hast du diesen Typen, der dir, das kennst du ja selber, Süchtige sind ja nicht schizophren, aber man hat diese Gedanken. Mhm. Zum Beispiel, ich hole mir jetzt ein Konsumbehältnis oder ich mache jetzt diesen das, man will es nicht, aber es kommen diese Ideen.
Ja, voll,
das ist
voll.
Ja die, das ist ja die Krankheit. So. Und
aber man kann die Krankheit gut besiegen, wenn man lange raus ist. Das habe ich ja auch manchmal. Aber ich denke mir so, lass mal.
Ja, es gibt verschiedene Wege. Wir waren auf Therapie. Wie bist du das? Ja, genau. Was war denn der Tiefpunkt? Oder wo war der Leidensdruck so hoch, dass du wusstest, ey, ich muss jetzt was ändern, sonst verliere ich alles?
Ja, ich wusste, dass wenn ich jetzt aufhöre, meine Frau wird abhauen. Die wird verschwinden, die wird auch nicht mehr zurückkommen, so einer auf sie geht und kommt, wie ich wusste das. Also
hat sie dir das auch gesagt, dass das so passiert?
Nee, oder? Aber ich hab's ihr sehr, also sie meint immer, wir schaffen das und so, aber ich wusste, ey, das geht nicht mehr. Ja. Weil auf Langzeit wird die wird einfach die Koffer packen und sagen, ich gehe, weil selbst ich würde mit so Menschen irgendwann nicht mehr klarkommen. Und das war so, ey, ich verliere meine Frau, meine Familie ist sowieso enttäuscht von mir, meine Eltern werden sagen, wir wollen nichts mehr, also werden nicht sagen, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Aber dieses, dass ich meine Eltern immer um mich sorgen müssen, obwohl ich so viel erreicht habe und so viel gemacht habe, ist auch sehr traurig. Mein Umkreis wird gehen, also meine Karriere wird auch kaputt gehen, also.
Ja, ich hab
alles. Einfach alles. Ich hätte alles verloren. Ja, deswegen habe ich gesagt, ich scheiß drauf, ich höre damit auf, es bringt gar nichts.
Ja, das mit den Eltern ist auch mal, ich kann euch, bei mir war es so, ich habe die Zeit vor meiner Therapie, hat meine Mama mal meinen Bruder zu mir geschickt, um zu gucken, ob ich noch lebe. Dann hat er jeden Tag an der Tür geklopft, da, wo ich auch, das hat er mir in einer Folge hier erzählt, also, dass er beauftragt wurde dazu. Und da dachte ich auch, da bin ich auch voll drunter zusammengebrochen. Ey, wie schlimm es sein muss, auch wir sind ja jetzt alle drei Väter, wenn das Kind, also wenn man sich so eine Sorge ums Kind macht, ja, das ist halt auch so krass, ne? Also, was man da tut.
Ich bin ja auch schon immer so am Überlegen, jetzt seitdem der Kleine da ist. Ich weiß nicht, ob Berlin oder überall gibt es Drogen.
Aber ich habe mich auch schon überlegt, ob Berlin die richtige Wahl ist.
Ja, ob Berlin die richtige Wahl ist, weil ich will niemals, und ich werde meinen Sohn wirklich, also der wird immer mein bester Freund sein, ich werde immer auf ihn aufpassen, aber man weiß nie, in was für Kreise man kommt. Aber so, weißt du, wie ich meine?
Ja, klar.
Dieser Gedanke, dass er das macht, was ich durchgemacht habe, bringt mich um. Ich will gar nicht mehr darüber reden auch. Lass das Thema beenden.
Ich will nochmal kurz, weil du gerade so gesagt hast, kurz mal zurückgehen, als du so 9, 10, 8 warst. Wie war denn da das Umfeld? Weil du hast vorhin mal in einem Nebensatz gesagt, ich will was besser machen, was mir vielleicht gefehlt hat. Die Frage, wenn du reden magst, was hat dir gefehlt? Also jetzt nicht materiell, sondern gab es da Sachen, die dich traurig haben sein lassen als Kind? Und wie war das bei euch?
Wir hatten nicht viel und so, aber wir sind halt auch 5 Jungs, ein Mädchen. Ich habe halt so wenig Aufmerksamkeit bekommen, also nicht nur ich, bestimmt auch meine anderen Brüder. Aber keine Ahnung, ich bin halt immer so ein Typ, ich habe extrem Gefühle so. Und mein Papa war immer arbeiten, also ich habe nicht viel erlebt. Ich musste so alleine lernen zu laufen, auf den Spielplatz zu gehen. So, weißt du, ich habe das war irgendwie jetzt im Nachhinein, wenn ich so reflektiert, ich hatte eine tolle Kindheit, aber es war jetzt nicht so, dass mir, oder ich habe zum Beispiel keine Kindheitsfotos von mir, weil die wurden geklaut und die waren mal im Keller wegen einem Umzug, die wurden dann geklaut und ich weiß gar nicht, wie ich als Baby oder so aussah, weißt du, und das sind so Sachen, so irgendwie, ja, das ist so ein bisschen traurig so, deswegen fotografiere ich so 24 Stunden immer meinen Sohn, stell mir so dicker von dir, gibt's ohne Ende Fotos, mach dir keine Sorgen. So, aber ich habe halt zum Beispiel keine Fotos, wo ich so Baby bin. Mein Papa musste halt auch immer den Kühlschrank füllen und so, ich küsse sein Herz, aber so nicht so irgendwie, ich war dann halt so alleine auf dem Spielplatz, ich hatte so keine Freunde, es war nicht so, dass meine Mama ging mir auf dem Spielplatz und meinte, hi, guck mal, das ist der Emilio oder so, das ist dein Kumpel, so, sondern ich war dann alleine auf dem Spielplatz, wer will mit mir spielen? Man so, ey, nö, ich so, du musst mit mir spielen, das ist unser Spielplatz, ich will auch schaukeln, weißt du, ich meine, so, ich habe halt irgendwie selber gelernt, Kind zu sein. Selber gelernt, erwachsen zu sein. Alles selbst gelernt. Mir hat nie jemand irgendwas gelehrt oder meinte, mach das nicht oder pass davor auf.
Ja, wurdest du auch konfrontiert mit, sag ich mal, mit Nazis, mit Ausländerfeindlichkeit? Nee,
das eigentlich gar nicht in meiner Kindheit.
Okay.
So, ich bin mit Deutschen groß geworden, ich hatte deutsche Kumpels. Okay. Wir waren immer so ein Mischmasch. Wir waren so richtig alles. Wir waren alles. Also das gar nicht so. Nee, das gar nicht. Einfach nur, dass ich mir so selber das Leben beibringen musste. So, weißt du, jetzt so, wo ich einen Sohn habe, ich bringe dem alles bei. Wenn er zum Fußball will, melde ich ihn beim Fußball an. Wenn er boxen will, boxen. Wenn er mit mir rausgehen will, wenn er sagt, ich gehe jetzt mit dir raus, dann schmeiße ich die Arbeit, sag, wir gehen jetzt raus, so, weißt du? Aber man hatte früher auch nicht die Möglichkeiten, deswegen nehme ich es auch gar kein Böse und so. Aber so, ich bin halt dann in so einem Jugendheim groß geworden, eher so. Also nicht Heim, sondern so
Jugendclub.
So Jugendhaus. Jugendclub. Ja, ja. Das war so dann so mein Zuhause. Und das liebe ich auch und ich versuche mich auch irgendwie oder zu revanchieren. Ich will mich so für Jugendclubs einsetzen.
Da bist du wahrscheinlich auch zur Musik gekommen, schätze ich mal.
Ja, auch. Da hatten die so Studio und so. Genau, und da habe ich so angefangen, schon als kleiner Junge irgendwie zu rappen. Habe immer oft Hausverbot bekommen.
Warum?
Ich war übelst frech. Ich war früher übelst. Also ich habe gerne die Regeln gebrochen. Ich war einfach frech. Ich war schon
reicht,
frech.
Reicht frech als Wort oder vielleicht noch?
Ich war Assi. Ich war ein Assi. Ich war so. Ich habe früher nicht so. Muss ich auch ehrlich zugeben. Ich habe nicht an die Gefühle anderer gedacht. Mhm. Jetzt so mit dem Alter kommt es, wo ich so richtig schlechtes Gewissen habe, wenn ich jemanden irgendwie... Früher war es mir egal. Früher habe ich auch, wenn jemand zu mir frech war, habe ich ihn einfach die Nase gebrochen.
Ich habe letztens zwei Kinder haben sich gestritten auf der Straße. Der eine war ein bisschen älter und der hat den anderen richtig... Kinder können richtig gemein sein.
Ja, klar.
Gerade so... Voll. Also richtig, die sind auch... Also, sind die,
mein Neffe ist manchmal richtig gemein zu mir. Der, was der manchmal sagt.
Und ich laufe so vorbei und der disst den anderen. Ich sage so, ey, das kannst du nicht sagen. Das kannst du nicht sagen, Mann.
Was hat letztens mein Neffe zu mir gesagt?
Sag doch dem Kleinen das nicht.
Mein Neffe sagt einfach letztens zu mir, du bist ein Loser.
Okay, aus dem Nichts.
Einfach aus dem Nichts. So, so, ich sag, wie, woher kennst du das Wort? Hä, kennt man doch und so. Ja. Der ist 5, 6 so.
Die sprechen, ach so, krass, aber alle Kinder sprechen auch ein bisschen krasser jetzt.
Ja, voll, ja, also auch durch jetzt Internet und Handys und so. Der kennt ja jeden Trend und so, die wissen von allem so. Und auch, manchmal singen die auch so drogenverherrliche Lieder von mir. So, ich habe einen Neffe und zwei Nichten, dann sage ich zu denen, hey, hallo, hör auf damit. Ja, hör auf, das zu singen. Ja. Woher kennst du es?
Ja, TikTok. Jeder singt es.
Ja, weißt du?
Genau, du hast
cooles Gespräch, aber wirklich.
Dankeschön,
sehr, sehr wohl.
Das ist gut. Du hast eben auch so Gefühle uns erwähnt und jetzt, mich würde interessieren, wie es als Rapper, gerade auch mit harten Texten früher fiel, wie es jetzt so ist, auch vor allem öffentlich Gefühle, also jetzt auch so andere Gefühle nochmal zu zeigen, jetzt gerade mit Geständnis, deinem neuen Track, der ja wirklich nochmal einen ganz anderen Vibe bringt, wo du auch super viel von dir preisgibst einfach.
Einer der ehrlichsten Songs, die ich habe übrigens. Ne?
Ja, ist auch krass, also finde ich echt. Ich habe den beim Dad, habe ich den gestern geschickt zum Anhören kurz, weil ich meinte, das Hammer kommt, der hat sofort zweimal hintereinander gehört, fand das super.
Ah, Bombe, also, danke, freut mich.
Aber genau da sagst du ja ganz viel Privates und krass, und jetzt gerade im Rap-Game ist sowas ja vielleicht auch gar nicht so einfach zu droppen, oder? So ein Track. Oder ich meine, da verändert sich ja alles am Image und wie ist denn das?
Also da verändert sich nicht viel am Image, außer dass jemand sich reflektiert, so weißt du. Ich muss ja jetzt, Gott sei Dank, muss ich auch nicht über Drogen rappen, um erfolgreich zu sein. Deswegen haben wir gesagt, ey, guck mal, wir lassen das, was mal war, weg. Das will ich auch nicht mehr verherrlichen und auch nicht mehr verkörpern, sondern wir bauen jetzt den Samra auf, der jetzt ist, in der heutigen Realität so. Und deswegen kam der Song Geständnis und der Song sagt halt viel über meine Vergangenheit aus, aber auch über mein jetziges Ich so, dass ich stabil bin, dass ich mit beiden Füßen im Leben stehe, dass ich mir auch versucht habe, das Leben zu nehmen. Ja, Mann, das kommt super an und ich muss sagen, der Respekt bei den neuen Songs, jetzt bei Geständnis, Feuer über Deutschland und Weg nach oben, der ist viel krasser als bei jedem anderen Song, den ich je gedroppt habe.
Ist viel ehrlicher wahrscheinlich.
Ja, voll. Und der Respekt der Fans ist einfach auch ehrlicher. Die sagen, ey, genau das bist du, den feiern wir, den wollen wir haben. Ja. Die wollen keinen Samra mehr, der sagt, Mama, dein Sohn ist ein Junkie und so. Und es freut mich einfach, weil ich dachte, vielleicht geht das nach hinten los, aber anscheinend funktioniert das besser als das davor.
Und wie wichtig war es dir, das auch nach außen jetzt nochmal sozusagen, also so ein bisschen auch abzuschließen mit der Vergangenheit?
Ja, voll, weil ich bin halt eine öffentliche Person, die sehr ehrlich ist. Ich habe kein Image, so. Und die Fans oder beziehungsweise alle Leute, die mich auf Social Media und so verfolgen und die mich feiern, wissen, ey, Samra sagt das, was er gerade ist und ich habe auch mal gebrochene Phasen in meinem Leben, da sag ich, ey, mir geht's gerade nicht gut und so. Also ich gehe schon sehr offen damit um, weil irgendwie weiß auch dann mein Umkreis, wie es mir geht und ich denke so, wenn die es wissen, okay, das ist halt mein enger Kreis, aber komm, die Fans sind auch irgendwie so, ich verkörper alles sehr offen.
Und war's irgendwie, war's schwierig, den Track zu produzieren, weil der ja doch so intim auch ist, also du erwähnst ja deinen Selbstmordversuch zum Beispiel, ist ja was man nicht unbedingt so krass erzählt, aber wie war das so, wie hast du dich dabei gefühlt? Vielleicht auch als es drin war im Kasten?
Als es fertig war und wir alle zusammen den Song gehört haben, so habe ich mir gedacht, okay, Bombe, ich habe jetzt das auch verarbeitet, weil über Selbstmordversuch, ich finde, wenn ich mit so Dingen, die nur ich weiß oder nur mein engster Kreis, so, wenn sie so für mich sind, ist es immer so wie so ein geschlossenes Buch, das hab nur ich und das wissen auch die Leute um mich rum. Aber seitdem ich so den Song released habe, oder beziehungsweise der Song war zu Ende, wir haben den Song gehört, wir haben das gefeiert, für mich war so, sagst der Öffentlichkeit, dann fällt auch eine Last auf von dir, so, weißt du? Und mir ging es dabei sehr, sehr gut, Ich bin über happy, über auch, muss ich mir auch ehrlich mal so zugestehen, ich bin richtig glücklich über meine Veränderung. Ja, schon gut, dass es so ist.
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, danke, ey, herzlichen Glückwunsch an euch, Alter, weil ihr macht einen super Job und ihr seid auch sehr erfolgreich damit und zieht weiter durch, nicht so durchziehen, sondern ihr wisst, wie ich meine. Guck mal, das Wort ziehen ist auf einmal, das triggert auch einen so, weißt du, ich sag zum Beispiel, ich geh schwimmen, dann sagt ein Kumpel zu mir, ein paar Bahn ziehen, wa?
Ja, klar.
Ist einfach so.
Ja, das stimmt. Willst du noch mal eine Sache sagen an deine Hörer, hauptsächlich noch mal zu sozusagen deinem ganzen also zum Aufhören, Drogen zu nehmen oder ja, wie wichtig dir das auch ist, das fand ich ganz gut.
Guck mal, ich kenne euch nicht persönlich, ihr werdet jetzt bestimmt mich auch nicht irgendwie hier bildlich sehen, sondern nur meine Stimme hören. Egal wie schwer manchmal das Leben scheint und egal wie sehr ihr in einer Situation gefangen seid, wo ihr denkt, dass ihr nie wieder rauskommt, ihr müsst den ersten Schritt gehen, weil der erste Schritt macht den zweiten Schritt. Der zweite Schritt macht Kilometer, Kilometer macht unendliche Meilen und ihr werdet mir irgendwann danken oder ich freue mich auch, wenn ihr mir oder uns irgendwann mal eine Instagram-Nachricht schreibt, weil ich weiß, der aller Anfang ist schwer, aber ihr werdet es schaffen, mit Drogen aufzuhören, weil ich hab's auch geschafft und ich war richtig lost. Also wenn ich es geschafft habe, schafft ihr das safe.
Ich habe noch eine Frage. Ich bin ja, ich komme aus der Gitarrenwelt, bin aber sehr offen gegenüber Hip-Hop schon immer gewesen. Und
besser ist für dich.
Ja.
Du dieses Jahr sogar Eminem bei Hagen.
Ich habe jetzt richtig Eminem entdeckt. Und,
ja, Bombe, Alter.
2024.
Ja, oh.
Ja. Late to the party. Ja.
Aber ich habe natürlich mit John öfter Gespräche geführt und jetzt auch natürlich mir die Sachen von früher angehört, die du machst und jetzt. Und wie ist das eigentlich, ist das ein Trend im deutschen Hip-Hop, würdest du sagen, im Deutschrap, dass man jetzt auch sagt, da habe ich Scheiße gebaut und ich öffne mich jetzt. Ich meine, das ist ja schon auch etwas im Grunde, was du jetzt tust, was wir auch hier in den Podcast tun, teilweise zu sagen, mir geht's nicht gut, ich hatte Depressionen, ich habe mich versucht umzubringen. Also ich frage ein bisschen provokant, ist das ein Trend, auf dem du mitschwimmst oder kommt das aus deinem Herzen?
Nee, das kommt schon aus meinem Herzen, weil wenn du irgendwie Deutschrap verfolgst, bin ich, glaube ich, der Einzige, der so reflektiert ist. Und ja, solche Themen auch offen anspricht. Also ich kenne jetzt keinen anderen und wenn ja, dann wäre ich auch ein Fan von ihm auf jeden Fall.
Okay,
wäre cool. Cool, wenn andere noch folgen auf jeden Fall.
Ja, voll. Ich würde mich auch freuen. Ja, ja. Ich würde mich auch freuen, wenn meine alten Weggefährten vielleicht dieses Interview beziehungsweise diesen Podcast hier hören mit meiner Wenigkeit und vielleicht überzeuge ich die ja damit. Keiner macht den Drogen auf jeden Fall.
Jawohl, keiner macht den Drogen. Genau. Wir danken dir, dass du da warst.
Ich hab zu danken.
Danke fürs Teilen, Samra. Und wir würden dich bitten, unseren sucht und süchtig roten Knopf zu drücken.
Mach ich.
So, genau, dankeschön. Ja, wenn ihr inspiriert seid da draußen durch das Gespräch und ebenfalls diesen Weg gehen wollt oder Leute um euch habt, die da Hilfe benötigen, dann könnt ihr euch in den Drogenberatungsstellen wenden, Selbsthilfegruppen aufsuchen, euch irgendwie einen Therapieplatz besorgen, der Hausarzt ist auch euer Freund. Man kann es auf jeden Fall schaffen. Wir haben es geschafft, Samra hat es geschafft raus und wir wünschen euch viel Kraft dafür und drücken euch die Daumen. Bleibt sauber.
Ja, ich wollte nur sagen, für alle, die vielleicht zum ersten Mal zuhören, es gibt noch über 80 Folgen Sucht und Süchtig zu verschiedenen Themen. Suchtdruck, Abstinenz. Wir haben ganz viele Folgen gemacht für verschiedene Substanzen. Und vielleicht ist es mir wirklich wichtig und liegt mir im Herzen, es gibt eine Folge, die heißt Bin ich süchtig?
Ja.
Da geben wir so die 6 Punkte durch von der Weltgesundheitsorganisation. Es ist so deklariert, wenn 3 von diesen 6 Punkten in den letzten 12 Monaten zutreffen, dann ist man als süchtig diagnostiziert. Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ist ein Selbsttest. Und wenn ihr euch vielleicht Gedanken macht um euren Konsum oder um den anderer, hört mal diese Folge Bin ich süchtig. Dort kann man gut rausfinden, ob man vielleicht noch zur Party Drogen nimmt und das noch kein Problem ist und man sein Leben noch unter Kontrolle hat oder man sich vielleicht schon Hilfe suchen möchte. Sollte.
Ganz genau.
Das wollte ich nochmal sagen. Also auch von mir, bleibt sauber.
Ja, Mann. Und ich habe noch eine Bitte. Ich habe auch irgendwann mal einen Podcast und ich würde euch auch gerne einladen.
Wir kommen auf jeden Fall
sehr
sofort.
Sehr gerne.
Sehr, sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Freut mich.
Alles klar.
Bleibt sauber, bleibt gesund.
Genau, bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Top.
Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.